So, was macht dich so richtig stinksauer? Was ist etwas, dass du sagst, hey, da werde ich so richtig heiß und roter Kopf? Und das kann bei dir ganz etwas anderes sein als bei dem Sitznachbarn, vielleicht Socken, die noch rumliegen oder eine Waschmaschine, die nicht zu ist oder irgendwelche Menschen, hoffentlich nicht der Pastor oder sowas. Darum frage ich jetzt nicht nach bei euch, oder wird noch heikel. Aber es wurde angekündigt für heute, dass ich sage, was mich so richtig stinksauer macht. Ich habe das erst vor ein paar Jahren gemerkt beim Skifahren, einer meiner größten Leidenschaften. Wir waren, ich meine Kinder, die waren noch ein Stück kleiner, waren wir Nachtskifahren, so alles dunkel, ein paar Scheinwerfer. Und da waren drei Teenager. Und die sind einfach oben angestanden oder hingestanden und dann ging es nur geradeaus runter. Und unten haben sie mit voller Geschwindigkeit eine Kurve gemacht, allen anderen vorbei und gleich wieder vorne beim Skilift angestanden. So, und ich hatte kleine Kinder, so ein paar Zentimeter jeweils bei meinen Kindern vorbei. Und das erste Mal habe ich zugeschaut, das zweite Mal auch noch. Und jedes Mal ging so ein bisschen Hitze in mir hoch und mein Kopf wurde ein bisschen röter. Und beim vierten, fünften Mal habe ich mir die vorgenommen und gesagt, hey Leute, das geht im Fall gar nicht. Ihr könnt hinten anstehen, aber sicher nicht bei uns vorbeiblochen. Das war so meine erste Erfahrung. Und dann habe ich gemerkt, immer wenn jemand sich so vorbeidrängt, irgendwo, dann regt mich das grausam auf. Und ich fange an, Leute in den Senkel zu stellen. Ich habe mir dann überlegt, was ist mein Problem? Oder meine, dass die ein Problem haben, ist klar, aber ich habe auch ein Problem, oder? Und ich habe mir überlegt und dann habe ich gemerkt, ich glaube, mich regt es grausam auf, wenn jemand das Gefühl hat, ich bin wichtiger. Mein Stress ist wichtiger als allen anderen. Und dann muss ich vorbei, weil meine Prioritäten sind wichtiger als die der anderen. Und dann ist das immer wieder passiert und das Problem ist, meine Familie, der wurde es peinlich. Oder meine Kinder fanden es ein bisschen peinlich, der Vater, oder? Dann rastet der wieder raus oder der ist ein bisschen aggressiv gegen irgendwelche Leute. Und ich musste ein bisschen zurückfahren. Vor zwei Wochen war ich mit meinem Sohn am Lauberhornrennen. War Rekordzahl, waren noch nie so viele Leute dort. Und dann war das Rennen vorbei und kaum ist es vorbei, alle wollen nach Hause. Und am Berg oben hat es einen Zug und wir sind angestanden, vermutlich 200-300 Meter, Kolonnen, Tausende von Leuten. Alle wollten auf diesen Zug, möglichst rasch nach Hause. Und dann kamen so drei Jungs, nicht mal halb so alt wie ich, die waren mindestens einen Kopf größer als ich. So, Ronny, das wäre so etwa das, steh mal auf, der ist ein Kopf größer mindestens als ich. Genau, jetzt über das Gewicht reden wir nicht, aber die waren so etwa doppelt so schwer wie ich und etwa 1,25 mal breitere Schultern als ich, so Riesentypen, oder? Und die sind einfach an all den Leuten vorbeigelaufen, drauf zum Zug, so ganz gemütlich. Niemand hat etwas gesagt und ich wurde wütend, habe gedacht, das kann ja nicht sein. Warum haben die den Eindruck, sie seien wichtiger und müssen vor mir auf dem Zug sein? Und ich auch wurde heißer und heißer und ich habe gedacht, mein Sohn ist hier, mein Sohn, dem wird das grausam peinlich und der wird nach Hause gehen und das meiner Familie erzählen und alle finden, ach, der Vater wieder peinlich, peinlich, peinlich. Habe schon Schnee in mein Gesicht getan, dass es abkühlt und ich war einfach ruhig, habe nichts gesagt. Hier wäre jetzt ein kleiner Applaus. Richtig, danke. Danke, danke, danke. Also, und Jesus hatte genau gleich auch Punkte, da wurde er grausam wütend. Jetzt nicht die Tempelreinigung, das kennen wir alle, aber auch so ein Punkt. Wir sind im Markus-Evangelium, jetzt schon bei Kapitel 3. Und da gibt es auch so einen Punkt, den lese ich euch mal vor. Wieder ging Jesus in die Synagoge. Dort bemerkte er einen Mann mit einer verkrüppelten Hand. Und seine Gegner beobachteten ihn ganz genau. Wenn er am Sabbat die Hand des Mannes heilen würde, dann könnten sie ihn anklagen. Jesus sagte zu dem Mann, hey, komm her und tritt mal in die Mitte. Dann wandte er sich an seine Gegner und fragte, ist es nach dem Gesetz erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun, oder ist es ein Tag, um Böses zu tun? Ist es ein Tag, um Leben zu retten oder zu vernichten? Doch sie schwiegen. Zornig und erschüttert über ihre Hartherzigkeit sah er sie an. Und dann forderte der Mann auf, streck deine Hand aus. Der Mann streckte seine Hand aus und sie wurde gesund. Kurzer Text. Es werden extrem viele Themen angesprochen. Man könnte über Heilung reden, über Sabbat. Warum klagen die Jesus überhaupt an? Natürlich, warum wird Jesus hier so unglaublich wütend? Hier steht, zornig und erschüttert über ihre Hartherzigkeit sah er sie an. Wir haben hier drei Themen, die wir anschauen. Voller Zorn, voller Trauer und wir haben harte Herzen. Und voller Trauer erschüttert. Also drei wichtige Ausdrücke. Wir müssen mal begreifen, was die heißen, bevor wir den Rest verstehen. Wenn hier steht, oder Markus den Ausdruck braucht, zornig, dann heißt das jetzt nicht, er war ein bisschen irritiert. Oder hat so ein bisschen ein Gefühl im Magen und hatte so, ach, da kommt ein Gefühl von Zorn auf. Wenn wir das im griechischen Lexikon anschauen, dann wird es übersetzt mit Zorn epischen Ausmaßes. Also es geht gar nicht mehr höher, oder? Der war sowas von wütend, wenn du sagst, also meine Wut am höchsten Maß, dann war er vielleicht noch ein bisschen wütender. Zorn epischen Ausmaßes. So war Jesus dort. Und man denkt dann, ja, also mein lieber Jesus, oder? Der die Kinder einlädt, auf seine Schoß zu sitzen und er ganz einfühlsam zu der Frau am Brunnen geht und ihr begegnet auf Augenhöhe. Und jetzt dieser Jesus, mein Jesus, der wird wegen dem Sabbatregel wird er so wütend, das ist doch nicht mein Jesus. Muss ganz ein anderer Typ sein. Dann das Wort erschüttert. Markus braucht hier ein Wort, das eigentlich auch gebraucht wird dort, wo man trauert, weil eine ganz nahestehende Person gestorben ist, zum Beispiel der Ehepartner. Und das ist so ein Punkt, da werden die Grundfesten deines Lebens werden erschüttert. Nichts hält mehr, weil du nicht mehr weißt, wie es überhaupt noch weitergehen soll. Alles ist unsicher, alles ist unklar. Und jetzt denke ich, was zornepischen Ausmaßes und erschüttert in den Grundfesten des Lebens, aber über was? Einfach über ihre Hartherzigkeit. Kurz gesagt, übersetzt, ist ein Gemisch von Feindseligkeit und Blindheit. Das ist Hartherzigkeit. Jetzt, warum wird Jesus so unglaublich wütend mit epischem Ausmaß? Und für mich ist es recht schwierig nachzuvollziehen. Da habe ich das Gefühl, also mein Problem mit jemandem, der sich vordrängt, ist fast noch verständlicher, als dass der jetzt wegen einer Sabbatregel sich so aufregt. Ich weiß nicht so recht. Das schauen wir jetzt uns genauer an. Was ist denn der Trigger von Jesus, dass er sich nicht vordrängt, aber einfach diese Haltung vom Sabbat ihm so unglaublich Mühe macht? Und diese Leute, die haben sich ja einfach aufgeregt, weil er, so schön gesagt, medizinisch agiert am Sabbat. Weil das war illegal, das durftest du nicht tun. Ein paar Verse vorher haben die Jünger einfach beim Vorbeigehen, weil sie Hunger hatten, ein paar Ähren abgerissen und die gegessen. Und die hatten genau das gleiche Problem, die Pharisäer, haben sich unglaublich aufgeregt. Haben gesagt, was, das geht nicht, am Sabbat darfst du nicht Ähren abreißen. Das ist ein Riesenstress. Die haben einfach Regeln gehabt, viele Regeln betreffend dem Sabbat. 39 ganz genau, 39 Regeln gab es, was darfst du nicht tun am Sabbat. Das wurde millimetergenau ausgelegt, was darfst du tun, was darfst du nicht tun. Es war sogar klar, wie viele Schritte du machen durftest am Sabbat. Es war ganz genau festgelegt, so viele Schritte darfst du tun, sonst ist es zu viel. Ein Stück weit auch verständlich, wenn ein Gesetz kommt, auch bei uns, ist das Gesetz mal sehr allgemein. Und dann kommen Fragen, ja, was heißt denn das ganz genau? Und wie darf ich das dann auch und wann nicht und so? Und dann muss man das genauer und genauer und genauer machen. Und die haben das miteinander diskutiert. Ja, wenn ich jetzt meine Schwiegermutter 2 Kilometer weit im nächsten Dorf besuchen gehe, ist das dann nicht mehr ausruhen? Ist das schon zu viel? Das ist verständlich. Aber es war dann alles ganz genau festgelegt und man hat auf die anderen geschaut und gesagt, das ist falsch und das geht nicht. Sabbat. ursprünglich. Für was war denn der Sabbat? In den 10 Geboten, einfach das 4. Gebot, steht: 6 Tage darfst du arbeiten, ein Tag sollst du ruhen. Da musst du, sollst du entspannen. Und wenn du dir das vorstellst, dein ganzer Alltag, bist du ja ein bisschen so in Anspannung. Du hast Stress. Du hast im Kalender ganz viele Kästchen, die sind ausgefüllt mit Terminen und Terminen. Du hast Verantwortung, du solltest, und die Anspannung wird immer größer, die ganze Woche hindurch. Dann kommt der Sabbat und endlich ist es entspannen. Du darfst endlich loslassen von all dem Stress, von all dem, was dich die ganze Zeit unter Druck setzt. Das ist Sabbat, entspannen. Die Spannung lässt los. Und heilen ist anscheinend nicht Entspannung. Geht nicht, ist illegal. Ihr könnt ein paar Ärzte unter uns fragen, ob heilen jetzt wirklich so ein Stress ist oder nicht. Das ist ein anderes Thema. Bei Jesus ging es vielleicht ein bisschen einfacher als so eine Operation. Aber das Gesetz war, du darfst nur entspannen. Und das, meint Jesus, ist ein gesetzlicher Umgang. So hat sich Gott das nicht gedacht. Und darum wurde er so wütend. Und trotzdem bleibt für mich die Frage, aber ist das ein Grund für zornepischen Ausmaßes? Ist das wirklich genug, dass er so wütend sein darf? Haben mir da ein bisschen den Kopf zerbrochen und all meine Bücher gewälzt, Kommentare und so weiter. Überlegt, was meinen denn Theologen dazu? Warum denn? Ist das wirklich Grund genug, dass Jesus so wütend sein darf? Und irgendwann gemerkt, ich glaube, es ging ihm gar nicht so sehr um den Sabbat. Es ging ihm um etwas anderes. Es ging ihm um etwas Tieferlegendes. Es ging ihm um die Haltung, allgemein um die Haltung der Pharisäer gegenüber den Geboten. Einfach, hey, ihr habt etwas nicht verstanden mit diesen Geboten. Nur schon bei den Ähren, kurz vorher, als die Ähren abgerissen hatten, und sich aufgeregt haben, dass die Jünger Ähren abreißen, hat Jesus reagiert und gesagt, der Sabbat ist nicht für den Mensch gemacht, ist für den Mensch gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Der Sabbat ist für den Mensch gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Wenn man das übersetzt auf die Gebote, würde das heißen, die Gebote sind für den Mensch, nicht der Mensch für die Gebote. Weißt du, was das bedeutet? Das heißt, Gottes Gebote sind ein Geschenk und nicht eine Bürde. Sie sind ein Geschenk und nicht eine Kette. Und wir verstehen diese Gebote oft so als eine Kette, die uns angelegt wird und uns fesselt und die mich schwitzen lassen. Und ich muss die jetzt einhalten. Und Gott ist ein Tyrann, der mich einschränken will. Und wenn ich die Gebote nicht halte, dann werde ich unglücklich sein, aber ich muss sie halten, weil Gott das sagt. Sie sind eine Kette, die schränke mich ein und ein. Und genau das, so haben diese Pharisäer das verstanden. Gebote sind dafür da, dass sie uns einschränken. Und ich glaube, Jesus hatte da dieses Problem. Sie haben nicht verstanden, um was es geht. Bei den Geboten geht es um etwas ganz anderes. Gott macht uns damit ein Geschenk. Er möchte dir einfach etwas überreichen. Hey, das ist etwas Gutes. Gott gibt diese Gebote als ein Geschenk. Er sagt, hey, nur so, durch die Gebote wirst du deine wahre Identität finden. Nur durch Gottes Gesetz wirst du ein erfülltes Leben führen. Nur dort wirst du Sinn im Leben finden. Und du wirst aufblühen. Deine Sehnsucht wird gestillt. Das meinte er mit Geboten. Und Jesus, glaube ich, war dort einfach so erschüttert, dass das, was Jesus oder Gott geschenkt hat, sowas von verdreht wurde in eine Kette, in eine Bürde. Aus dem Geschenk wurde eine Kette. Und aus dem, was für uns ist, wurde etwas, das gegen uns ist und uns einschränkt. Das hat Jesus so erschüttert. Gott hat etwas gegeben, das gut gemeint war. Und wir haben es verdreht in Gesetze und Untergesetze in riesigem Maß. Etwas, das uns bindet, statt dass es uns befreit. Um das zu verstehen, gehen wir, ich weiß, das haben wir jetzt ein paar Mal gemacht, aber wir müssen verstehen, von woher das kommt. Wir gehen ganz am Anfang der Bibel, Genesis 2 und 3, Garten Eden. Gott gibt ein Gesetz. Ein einziges Gesetz, das ist verrückt. Jetzt ist da ein Gott, der sagt, hey, ihr habt einen ganzen Garten, riesengroß. Ihr habt alles an Früchten und Essen, ihr habt einander, ihr habt mich. Ihr dürft tun, was auch immer ihr wollt. Aber ein Gesetz, ein Gebot gebe ich euch. Schaut mal diesen Baum da drüben. Esst nicht von der Frucht dieses Baumes. Das ist das einzige Gesetz, das ich euch gebe. Alles andere dürft ihr tun. Ihr seid völlig frei, nur das eine nicht. Ich habe euch ein ganzes Universum hingestellt. Ich habe euch das Leben geschenkt. Ich habe gemacht, dass ihr überhaupt atmet. Ich bin der Grund, dass ihr überhaupt atmen dürft, könnt. Darf so jemand, der all das geschenkt hat, der dir das Leben ermöglicht hat, darf so jemand dir ein einziges Gesetz geben? Es ist wie mit meinen Kindern. Ich war die Ursache, dass sie überhaupt leben, oder? Das andere wäre ein bisschen schwierig. Aber ich bin die Ursache, dass sie leben. Darf ich meinen Kindern ein einziges Gebot auferlegen? Ich kann euch sagen, ich habe denen ein paar hundert Gebote auferlegt. Ich mache das jeden Tag, oder? Und ihr sagt natürlich, richtig, das ist ein guter Vater. Wenn der keine Gebote macht, wäre falsch, oder? Jetzt kommt Gott. Der macht nicht wie ich 100 Gebote, der macht ein einziges und hat ihnen nicht nur das Leben geschenkt, er hat ihnen ein ganzes Universum geschenkt, mit riesigem Garten Eden, mit allen Möglichkeiten. Darf so jemand ein einziges Gebot aufstellen? Wir würden sagen, ja natürlich, ist doch klar. Und ist es schwierig, von Hunderten, vielleicht Tausenden, Zehntausenden von Früchten in diesem Garten eine einzige in Ruhe zu lassen? Kann nicht so schwer sein, oder? Interessant ist, dass Gott gar keinen Grund angibt. Er sagt schon, was das für ein Baum ist. Er sagt, das ist der Baum von der Erkenntnis von Gut und Böse. Das sagt er. Aber es ist nur, das ist die Art des Baumes. Wie ist ein Kirschbaum oder ein Ahornbaum oder weiß ich was. Und er sagt auch, ja, ihr werdet sterben, wenn ihr davon esst. Aber es ist nur die Folge, was dann passiert. Das ist nicht der Grund. Und Gott gibt gar keine Begründung. Und das sagt viel aus über dieses Gebot. Er sagt nicht, also diese Frucht, ihr müsst im Fall wissen, die schmeckt scheußlich. Das ist wie bitter und sauer alles zusammen. Ihr werdet das ausspucken. Und ihr werdet, weil das so grausam schmeckt, ihr werdet sofort tot umfallen. Das ist pures Gift. Und ich sage euch nicht mal da, rede nicht mal davon, wie viele Kalorien diese Frucht hat. Das ist grausam. Ich würde am besten ein Etikett dranhängen mit den Angaben von Zuckergehalt, Kohlenhydrat und Kalorien, dass ihr nicht davon esst. Macht ihr alles nicht. Das sind alles nicht der Grund, warum wir nicht davon essen dürfen. Gott sagt nicht, esst nicht davon, weil. Er hat das nicht getan. Er sagt nur, esst nicht von dieser Frucht. Und sagt gar nicht, warum. Das bedeutet, er ruft uns gar nicht so sehr in ein bestimmtes Verhalten. Er ruft uns in eine bestimmte Art von Beziehung. Im Sinne von, hey, Menschen, gehorcht mir einfach, weil ihr mir vertraut. Weil ihr mir vertraut, dass ich es so gut meine mit euch. Weil ich unendlich liebend und unendlich weise bin. Und einfach, vertraut mir einfach, weil ich Gott bin und ihr seid es nicht. Weil ihr das umarmt von ganzem Herzen und gerne darauf vertraut, dass ich Gott bin und dass ich es gut meine mit euch. Darum gehorcht mir, darum esst nicht von dieser Frucht. Gehorcht mir, weil ich unendlich liebend und gütig und weise bin. Und dann kommt die Schlange. Und sagt, esst von diesem Baum und euch werden die Augen aufgehen. Und was macht die Schlange? Sie greift direkt nach dem Herz der Menschen. und sagt, hey, wenn ihr Gott vertraut, wenn ihr nicht von dieser Frucht esst, werdet ihr das Beste verpassen. Ihr werdet in Ketten sein und ihr werdet die Freiheit, die wahren Sehnsüchte werdet ihr nicht erlangen, wenn ihr nicht von dieser Frucht esst. Und er greift damit direkt in unsere Herzenseinstellung ein. Er greift direkt nach deinem Herz. Und sie haben gegessen. Und diese Lüge, die ging ins Herz von allen Menschen. Wenn wir gehorchen, werden wir das verpassen. Wenn wir die Gebote halten, werden wir das verpassen. Das glauben wir alle ein Stück weit. Und wir haben das Gefühl, wir können nicht darauf zählen, dass Gott das Beste meint für uns, dass Gottes Gebote ein Geschenk sind und keine Last. Und darum diese Wut von Jesus, der merkt, hey, da ist eine Lüge in dem im menschlichen Herz drin. Diese Lüge sitzt fest und diese Lüge lässt uns Gott misstrauen. Und wir haben das Geschenk zu einer Kette gemacht. Er gibt nie einen klaren Grund an. Und er sagt einfach, hey, es würde genügen, wenn ihr mir einfach vertraut. Vertraut mir einfach. Das ist alles. Jetzt gehen wir ganz zurück an den Anfang der Predigt. Da sind Jesus, die Pharisäer, die stehen einander gegenüber, haben diese Diskussion über den Sabbat. Und Jesus sieht direkt ins Herz dieser Menschen. Und er fühlt diesen Schmerz von Gebundensein, von Gott ist gegen uns, der will uns Lasten auflegen. Und stell dir vor, Jesus steht genau jetzt vor dir und er schaut in dein Herz rein. Was sieht er? Sieht er ein Herz, das gebunden ist in Ketten und diese Gebote Gottes als Kette sieht? Ein Herz, das leidet, weil es nicht verstanden hat, dass es Gott einfach gut meint? Oder sieht er ein Herz, das sich freut, das diese Gebote als ein Geschenk umarmt und sagt, hey, wow, das ist gut. Diese Gebote sind gut für mich. Und Gott ehrt, indem es diese Gebote haltet. Ich glaube, wir machen uns so viel Stress im Leben, wenn wir uns überlegen, ja, das, was Gott jetzt gerade sagt, hilft mir das wirklich? Oder wäre nicht der andere Weg doch irgendwie besser? Und wir gehen hin und her und überlegen uns. Und es wird zu Stress. Es wäre so einfach. Wenn wir einfach vertrauen und wissen, hey, Gott hat das alles schon klar gemacht. Er hat schon gesagt, hey, die Gebote sind für dich, wenn du die hältst, das ist der beste Weg zu leben. Es gibt keinen besseren. Es ist ein Geschenk für dich. Sie ermöglichen ein erfülltes und sie ermöglichen ein sinnvolles Leben. Weil dein Geist und dein Körper und dein Verstand, die ganze Schöpfung, die sind einfach dafür geschaffen, innerhalb dieser Gebote zu funktionieren. Weil es der beste mögliche Weg ist, zu leben. Das ist das Geschenk, das uns Gott gemacht hat. Er hat uns geschaffen, genauso wie wir sind. Und er weiß genau, was dein bestmöglicher Weg ist zu leben. Sie sind ein Geschenk. Nimm es einfach an. Wenn du Gott vertraust, wenn es mehr eine Beziehung ist, eine Beziehungsfrage, ich vertraue ihm und nicht, ich muss mich so und so verhalten, dann gehst du den bestmöglichen Weg. Lass uns beten. Gott, danke für dieses Geschenk, das du uns machst, dass wir oft so verdrehen. Und lass uns diese Wahrheit unserem Herz immer und immer wieder zusprechen und sagen, hey Herz, versteh es, Gott meint es gut. Du musst nicht dauernd schwanken hin und her. Hilf mir das nicht. Sondern einfach sagen, Gott meint es gut mit mir. Er liebt mich und er weiß, was der bestmögliche Weg ist zu leben. Lass uns Menschen sein, die diesen Weg gehen, mit einer riesen Überzeugung. Herr, wir geben uns jetzt dir unser Herz hin. Wir sprechen ihm zu, erfass diese Wahrheit. Wir wollen Lügen loslassen, die uns einengen, die unser Herz fesseln, statt in Freiheit zu führen. Wir lassen los und sagen diesen Lügen, ihr müsst gehen. Wahrheit soll mein Herz umfassen, bewegen. Amen.